Ja, hallöchen, wunderschönen guten Abend. Heute live zugeschaltet aus dem grünen Bolivien, der liebe Alexander Gottwald. Lieber Alexander, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast dabei zu sein. Ich finde, du hast so eine spannende, hammercoole Vita. Ich bewundere immer Leute, die einfach ausgewandert sind. Du bist ja gleich nach Südamerika ausgewandert. Das finde ich mega stark, den Mut zu haben. Und ja, wir werden jetzt gleich tief eintauchen in die ganzen Thematiken. Du machst ja auch ganz, ganz coole Sachen, um den Menschen zu helfen, dass es ihnen besser geht. Und ja, lieber Alexander, herzlich willkommen. Schön, dass du im Podcast bist.
Hallo Ernst. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
Sehr, sehr, sehr cool. Wir werden also die ersten 20 Minuten werden wir hier noch live streamen auf Facebook. Dann werden wir es abklemmen und dann kannst du das im Podcast dann ergebnisorientiert in ein paar Wochen kannst du dir dann die Fortsetzung anhören. Lieber Alexander, da würde ich sagen, starten wir gleich mit der ersten Frage. Wie kommt jemand aus Deutschland dazu, nach Südamerika auszuwandern?
Das war einfach die Anziehung nach Südamerika. Also viele haben mir dann in den letzten Jahren gesagt, hey, du hast ja alles richtig gemacht, jetzt hier wird es immer schlimmer in Europa, dass du weggegangen bist. Und das war überhaupt nicht meine Motivation, aus Deutschland wegzugehen. Also ich liebe Deutschland, ich bin da geboren und ich finde, das ist ein wunderbares Land mit wunderbaren Menschen und ganz viel Potenzial. Und ich war einfach immer schon mit Fernweh gesegnet und bin einfach auch vom Sonnenzeichen Schütze. Da ist man gerne auch, hat den Horizont sehr weit. Und dann bin ich einfach ziemlich früh drauf gekommen, man könnte auch woanders leben. Und das hat sich dann 2009 mit meiner damaligen Partnerin materialisiert, die genauso nach Südamerika sich angezogen fühlte wie ich. Ja. Und dann sind wir nach Uruguay erstmal gekommen.
Ja.
2009, da war sie hochschwanger, da ist dann auch unser Sohn geboren worden. In der Hausgeburt, war ganz schön. Und, und dann sind wir 2011 weitergezogen nach Bolivien. Und da bin ich heute noch.
Ja, ich finde das cool. Mega. Was ist denn der Unterschied von Uruguay zu Bolivien?
Naja, das ist schon so der Unterschied zwischen Portugal und Afrika, würde ich sagen. Also, also Uruguay hat eigentlich nur weiße Bevölkerung. Die haben alles Indigene damals ziemlich erfolgreich ausgerottet. Okay, und sind da auch heute noch stolz drauf. Also das ist schon ein interessantes Völkchen. Also sind ganz liebe Leute auch, aber die Avenidas und großen Plazas heißen da immer noch nach den Generälen und so, die die Indianer ausgerottet haben. Also das wäre so, wie wenn in Deutschland wir noch Hitler-Alleen hätten oder Eichmannstraße oder sowas. Also, und es ist einfach so, ja, wie Südeuropa, so ein bisschen, also so Spanien, Portugal, deswegen meinte ich das. Also es ist sympathisch, aber es hat eigentlich für mich nicht so dieses Flair, was ich mir so von Südamerika versprochen hatte auch.
Okay, ja.
Und das hast du in Bolivien eben bis zum Exzess im Grunde. Also das ist so das typische südamerikanische Land. Du hast hier 80-90% der Bevölkerung, die nicht weiß sind, also die eben entweder Indigene sind oder so Mestizen, also diese Mischlinge zwischen den spanischen Einwanderern und Indigenen. Also das ist hier ziemlich bunt. Heißt ja auch jetzt seit etlichen Jahren Estado Plurinacional, also ein vielnationaler Staat, weil sie eben auch diese ganzen indigenen Nationen wirklich als eigene Völkchen anerkennen. Ja. Und auch deren Sprachen sind hier weiterhin verbreitet. Also wir haben zwar Spanisch als Hauptsprache, aber es gibt eben dann auch diese indigenen Sprachen, also Quechua, Aymara und so weiter, Guarani, die dann auch als Sprachen hier wirklich verbreitet sind.
Ja, mega, mega stark. Hey. Wie muss ich mir dann so den Alltag vorstellen bei dir? Hängst du viel in der Hängematte oder bist du viel am Arbeiten vom PC oder was machst du da genau, Alexander?
Also ich habe ja mal ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, wo es um innerlich erfülltes, äußerlich erfolgreiches und international freies Leben ging. Hey. Und so etwa das heißt Lebe deine Freiheit. Und dieses Buch beschreibt eigentlich schon so in etwa das, was ich auch lebe. Also es hat sich natürlich weiterentwickelt seitdem, aber der alte Nietzsche hat ja mal gesagt, wer nicht mindestens die Hälfte seines Tages für sich hat, ist ein Sklave. Und das war eben auch schon lange mein Ziel. Also wirklich nur eine bestimmte Zeit am Tag auch arbeiten zu müssen und den Rest des Tages einfach auch dafür zur Verfügung zu haben, mich weiterzuentwickeln. Ich mache einfach sehr viel im Bereich Erwachen, im Bereich Körperarbeit, im Bereich Trauma. Und all das, was ich meinen Klienten vermittle, das sind auch Dinge, die ich selber in meinem Leben anwende. Das heißt, ich beschäftige mich sehr viel auch mit dem, was mich so betrifft, was mich ausmacht, nehme mir Zeit für mich. Und dann habe ich natürlich auch meine Trainings, meine Gruppen mit Teilnehmern. Und da bin ich dann am PC und auch für die da. Und, oder eben wie jetzt hier mit dir oder auch, wenn ich mich selber weiterbilde. Ja, aber also ich versuche das schon wirklich in einer Balance zu halten. Also die berühmte Work-Life-Balance auch auf eine Weise zu leben, dass ich wirklich auch Zeit für mich habe.
Finde ich sehr, 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 sehr wertvoll. Das kann ich einfach jedem auch nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Nimm dir Zeit für dich. Es gibt eindeutig ein Leben vor dem Tod, ja. Oder das, was du so schön gesagt hast, nimm dir auch Zeit für deine Entwicklung, ja, für deine Fort- und Weiterentwicklung. Das finde ich etwas ganz, ganz, ganz Schönes. Also bei mir ist auch sehr viel vom Tag. Also ich bin schon sehr busy unterwegs, aber bei mir ist auch sehr, sehr viel vom Tag wirklich für die Fort- und Weiterentwicklung. Das finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll. Machst du alles online oder machst du auch offline?
Im Moment mache ich alles online. Ja. Ich habe in den Jahren davor hier auch Projekte gemacht, wo ich Teilnehmer aus Europa dann eingeladen habe, auch hierher zu kommen. Und wo wir dann so eine Mischung aus dem spirituellen Arbeiten und einer Rundreise hier gemacht haben. Wow. Und das waren sehr spannende Projekte. Also mit Titicacasee, das sagt vielleicht was auch, und dem Salar von Uyuni, also das ist die größte Salzwüste der Welt. Die meisten Leute kennen Utah, ne?
Ja, genau.
Salt Lake. Aber das ist also ein kleines Ding dagegen, was hier in Uyuni zu finden ist. Und hier gibt es auch den größten Supervulkan der Erde, den Uturungu. Also der ist auch viel größer als der Yellowstone, der auch viel bekannter ist. Mhm. Also die Amerikaner machen einfach besseres Marketing als die Bolivianer. Ja. Aber da war ich halt dann auch mit den Klienten oben, also auf über 6000 Meter. Haben wir dann da oben auch eine schöne Zeremonie gemacht. Das ist auch wirklich ein beeindruckendes Erlebnis. Aber seit Corona habe ich eben hier vor Ort jetzt erstmal nichts gemacht. Ich wünsche mir auch, dass das auch wiederkommt. Oder auch umgekehrt, dass ich vielleicht mal nach Europa komme und dort auch vor Ort was anbiete. Aber die letzten Jahre war das im Wesentlichen dann eben online und eben angereichert noch durch diese Option der Reisen hier.
Ja, super. Wo muss man dann da hinfliegen? Und wie lange braucht man da bis zu dir?
Na, das dauert schon, weil es gibt im Grunde keine Direktflüge. Okay. Und man fliegt dann nach Santa Cruz de la Sierra in der Regel oder nach La Paz. Also das sind die beiden internationalen Flughäfen. Und dann geht's los.
Mhm. Und, dann, aber, und dann eine kleine Maschine, dann bist du dir, oder?
Oder Auto? Ich habe es bisher so gemacht, dass ich dann dorthin gekommen bin erstmal und wir von dort, also von La Paz aus zum Beispiel angefangen haben mit der Reise, weil das bietet sich auch an. Und wir sind dann irgendwann auch nach Sucre gekommen, wo ich lebe. Das gilt ja auch als die schönste Stadt Südamerikas, also La Ciudad Blanca. Also ob es die schönste Stadt ist, weiß ich nicht. Es ist ein netter Platz. Es ist eben so der Kolonialstil auch in vielen Bereichen noch erhalten. Also ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Dann kriegen die immer so ein bisschen Farbe spendiert und einmal im Jahr pinseln sie alles wieder weiß an.
Ja, so. Liegt das direkt am Meer, das Sucre?
Ganz Bolivien hat ein Trauma mit dem Meer, weil die haben ja im Salpeterkrieg gegen Chile das Meer verloren. Oh. Und sie haben überhaupt keinen Küstenzugang mehr.
Okay.
Und ist also das ein Binnenland.
Okay.
Inzwischen. Okay. Ja, also wir haben die höchsten Berge Südamerikas. Wir haben den höchstgelegenen See Südamerikas, ne, den Titicacasee. Aber wir haben keinen Zugang zum Meer.
Ah, okay, siehst du, so gut.
Und das ist auch wirklich so ein Trauma. Also da sind dann auch immer so Politiker gern so populistisch dann dabei, dass sie dann so Mar para Bolivia wieder fordern, also mehr für Bolivien und dann angeblich mit den Chilenen jetzt drüber verhandeln wollen. Und das ist natürlich alles nur Show. Also die Chilenen werden Teufel tun und Bolivien den Zugang zur Küste wieder geben. Wozu sollten sie das tun?
Okay, da haben wir gerade noch ein bisschen Geografie hier. Also ich war einmal, das ist schon gut 25 Jahre her, habe ich mal in Südamerika eine Kreuzfahrt gemacht und dann über den Atlantik zurück. Also es war schon sehr, sehr, sehr faszinierend und das hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Aber irgendwie habe ich den Draht nie mehr hinbekommen, ja. Aber jetzt, durch dich fängt es jetzt wieder an, ha?
Ja, schön.
Super. Ja, für alle, die jetzt zuhören, bleibt bitte bis zum Schluss dran. Der liebe Alexander hat auch ein super cooles Geschenk mitgebracht, aber das verraten wir erst dann in der 59. Minute. Ja, sehr cool. Alexander, du hast kein Heimweh nach Deutschland?
Nicht wirklich, nee.
Nein.
Also wir sind 2018 mal nach Deutschland geflogen, dass mein Sohn auch mal seinen Opa kennenlernt, persönlich und nicht nur über Zoom. Das fand ich auch ganz wichtig, war auch wirklich toll. Da waren wir ein paar Wochen dann in Norddeutschland und mein Sohn hat seinen Opa noch schön kennenlernen können. Und das war nämlich auch gutes Timing, weil etwa anderthalb Jahre später ist er gestorben.
Ach nee, okay.
Und ja, war über 80 und das war auch absehbar, dass das nicht mehr ewig gehen wird. Deswegen habe ich damals auch gesagt, jetzt machen wir es endlich.
Vamos.
Hin, genau. Genau. Ja. Aber ansonsten fühle ich mich hier sehr wohl und vermisse das auch nicht. Auch wenn ich im Moment, ehrlich gesagt, die aktuelle Lage sehe in Europa und auch gerade in Deutschland, alles zu und dieser Testwahn und alles, das ist hier einfach wesentlich entspannter. Also ich habe jetzt am Samstag einen Termin in der Sauna und Massage zum Beispiel. Ne? Das sagt ja schon was. Ne? Okay. Also das ist ja wohl in Deutschland im Moment nicht möglich, was mir so Leute erzählt haben in letzter Zeit.
Nee, ich bin da fast gar nichts mehr möglich. Ja. Und wie schaut es denn aus mit Corona? Musst du mit Maske rumlaufen? Sind die Geschäfte zu oder ist alles offen? Läuft alles ganz normal?
Also Geschäfte sind alle offen. Okay. Es gibt offiziell eine Maskenpflicht.
Okay.
Und es sagt aber kein Mensch was, dass ich ohne Maske rumlaufe. Also das heißt, wenn irgendein Geschäft jetzt, ich gehe auch in die meisten Geschäfte ohne Maske rein und es sagt auch keiner was. Mhm. Und in einigen ganz wenigen Stellen ist einfach Kontrolle auch an der Tür. Gibt auch einen Supermarkt, da muss man dann so Handgelenk ans Fieberthermometer halten. Und aber das ist wirklich relativ wenig. Im Innenstadtbereich halten sich auch die allermeisten Leute dran, Maske zu tragen. Also da bin ich schon ein Exot, dass ich das nicht tue. Aber wenn du so in die Randbezirke kommst mehr, da siehst du immer mehr Leute dann auch ohne Maske rumlaufen.
Und okay.
Dann auch immer entspannter. Also ich denke, es ist mehr eine Konvention auch.
Okay. Ich habe einen Freund, der ist nach Paraguay ausgewandert. Was ist denn der Vorteil von Paraguay zu Bolivien? Weißt du das?
Das sollte dir dein Freund erklären, wenn er das will. Also, so, was ich so bisher über Paraguay gehört habe, sehe ich da keine Vorteile, ehrlich gesagt.
Okay. Aber auch steuermäßig nicht, oder?
Also in Bolivien, ich weiß zu Paraguay zu wenig. Ja, aber zu Bolivien kann ich dir sagen, dass Einkommen aus dem Ausland nicht besteuert wird. Also wenn du eine Firma, eine Offshore-Firma hast, also wie ich das habe, dann ziehst du einfach hier dein Geld aus dem Automaten und alles ist gut.
Hey, das ist ja cool. Also lebst du steuerfrei, ne?
Kein Mensch lebt steuerfrei. Jeder, der einkaufen geht, bezahlt Steuern, ne, überall.
Ja, aber nicht noch zusätzliche Einkommensteuern und so.
Genau.
Ja, super. Also für alle, die hier Interesse haben, die sagen, nee, ich möchte nicht nach Malta, ich möchte nicht nach Monaco, weil es so teuer ist, ich möchte nicht nach Zypern, wäre jetzt noch eine Alternative, auszuwandern nach Bolivien. Was muss man da beachten, Alexander? Nachher kommen wir dann gleich zu deinen Themen, was du beruflich alles machst. Was muss man beachten, wenn man jetzt nach Bolivien auswandert oder insgesamt nach Südamerika?
Also Bolivien ist wirklich ziemlich einfach. Okay. Also du kommst einfach her, kriegst ein Touristenvisum bei der Einreise und wenn du gut Spanisch kannst, kannst du das mit dem Visum dann auch hier alleine regeln. Wenn du nicht so gut Spanisch kannst, nimmst du dir hier einen Anwalt oder eine Anwältin und die helfen dann bei dem Migrationsprozess.
Okay.
Und das ist auch relativ unkompliziert. Also dann hier eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Also man kriegt dann erstmal eine befristete Aufenthaltserlaubnis und dann, wenn man hier ein paar Jahre ist, kriegt man eine Daueraufenthaltserlaubnis. Okay. Und das ist eigentlich ziemlich unproblematisch. Kostet auch nicht die Welt. Also ist jetzt nicht, dass man hier gleich einen fünfstelligen Betrag oder so auf den Tisch legen muss, um hier eine Aufenthaltserlaubnis zu kriegen, sondern das ist mit ein paar hundert Euro aber über die ganze Zeit im Wesentlichen eigentlich erledigt. Es sei denn, man nimmt sich halt noch einen Anwalt, dann kostet es halt noch mal ein paar Hunderter mehr vielleicht. Ja, aber ist nicht dramatisch.
Habt ihr dann auch eine Kolonie Alemannia da in Bolivien? Oder trifft man sich da mit keinen anderen Deutschen? Oder gibt es da zu wenige und Schweizer, Österreicher?
Es gibt natürlich Deutsche. Und es gibt so wie Leute, die fahren im Urlaub ins Ausland und fragen erstmal, wo gibt's deutsches Bier und wo gibt's deutsches Schnitzel oder so. Das hat mich nie interessiert. Ich fand immer interessant, dass einfach das Einheimische auch kennenzulernen.
Ja, ja.
Und ich lebe jetzt hier nicht und denke, ich müsste jetzt hier deutsche Bratwürste bekommen oder so. Es gibt Leute, die machen das. Ja, und es gibt auch irgendwo so einen deutschen Stammtisch, glaube ich, in Sucre, da war ich noch nie. Ganz ehrlich.
Okay. Also, ich kenne das, ich habe einige Freunde, die sind in Zypern und die haben da einen Stammtisch, treffen sich immer regelmäßig. Und
ja. Aus Uruguay kenne ich das noch, da war ich da auch 2-3 Mal und fand es eigentlich ziemlich langweilig. Und, ich bin auch in Deutschland nicht zu Stammtischen gegangen, also warum sollte ich hier in Südamerika damit anfangen?
Ja, super. Beruflich, was machst du genau?
Ja, ich begleite Menschen dabei, zu werden, was sie sind. Und ich habe dazu einen Prozess entwickelt, den nenne ich Anthrosynthese, also ein ganzer Mensch zu werden. Mhm. Weil ich einfach davon ausgehe, dass wir alle mehr oder weniger innerlich zersplittert sind, also fragmentiert sind. Und das hat eben auch Gründe, die auf der Ebene von Trauma zu suchen sind. Das heißt also, ich verbinde diese Arbeit des eigenen Erwachens, also zu erkennen, wer ich wirklich bin, mit der Erforschung der traumatischen Erfahrungen. Und traumatische Erfahrungen sind eben viel mehr als das, was man so landläufig glaubt. Also ich habe viele, viele Jahre gedacht, ich bin ja nicht traumatisiert worden. Also so, ich bin nicht geschlagen worden in meiner Kindheit, ich bin nicht sexuell missbraucht worden. Also kann das ja gar nicht sein.
Ja, ja, okay.
Und habe dann erst im Laufe der Jahre verstanden, dass viele der Symptome, die ich hatte, Ängste und auch in Partnerschaften immer wieder Probleme und auch beruflich, also so von einem zum anderen gesprungen. Und dass ich irgendwann gemerkt habe, das sind ja eigentlich Traumasymptome. Und dann angefangen habe, einfach mal meine Biografie nochmal aus einem anderen Blickwinkel auch anzuschauen und dann zu merken, es gibt ganz andere Formen von Trauma. Also zum Beispiel vorgeburtliches Geburtstrauma, nach der Geburt, auch die gar nicht so erkennbar sind. Also, aber es hat eben einen massiven Einfluss, wenn zum Beispiel deine Mutter, geht's dir übrigens gut? Ich habe das ja immer über Facebook gut, verfolgt.
Danke. Ich muss sagen, ganz kurz, danke der Nachfrage. Wir verabschieden uns jetzt von Facebook. Wir sind jetzt schon über 20 Minuten. Also vielen, vielen Dank an alle, die bei Facebook jetzt dabei waren. Wir freuen uns auf Riesenkommentare. Wir freuen uns, wenn ihr das Ganze teilt. Und in ungefähr 4 Wochen könnt ihr dann den Alexander live weiterhören im Podcast. Ciao, bye, bye.
Okay.
Ja, super. Danke der Nachfrage. Ja, ihr geht's gut. Sie lebt bei ihrer Tochter und hat Angst vor Corona und deswegen kann ich sie mal heute nicht sehen, weil ich ein gefährlicher Mensch bin, weißt du?
Ja.
Corona-Überträger, ja, das hat ihr das verboten und ja, okay, so telefoniere ich halt ab und zu mit dir.
Ja, genau. Und ich war ja bei dem Thema frühes Trauma und eben das, wenn zum Beispiel die Mutter vor der Geburt Zweifel daran hat, ob das so eine gute Idee ist, jetzt ein Kind zu bekommen, oder sie überhaupt Stress hat mit sich, ja, weil sie vielleicht selbst traumatisiert ist.
Ja.
Meine Mutter war ein kleines Mädchen, als der Zweite Weltkrieg war und musste flüchten und hat ziemlich viele krasse Sachen erlebt. Und das heißt also, sie war vielleicht gar nicht wirklich bereit, ein Kind zu bekommen. Und das spürt das Embryo vom ersten Moment an. Und das heißt, wir laufen dann rum mit dieser Idee, ja, ich sollte eigentlich gar nicht da sein. Oder wenn, dann ging es noch weiter bei der Geburt, also mit Nabelschnur um Hals, versucht nochmal mich um die Ecke zu bringen. Und nach der Geburt dann gleich allein gelassen im Krankenhaus. Und das, also aus medizinischen Gründen, aber es hat natürlich Folgen für das Kind, denn das Kind erwartet ja genetisch einfach, dass es jetzt nach der Geburt von der Mama gehalten wird, an die Brust kommt und geborgen ist und sicher ist und gestillt wird. Und wenn das alles nicht stattfindet, das hat Folgen. Und wenn dann auch weitere emotionale Vernachlässigung dazu kommt, das hat Einfluss bis in die Gehirnstrukturen. Also da gibt's einiges zu tun dann, wenn man das auch aufarbeiten will. Aber es ist möglich, ja. Also man kann diese Dinge auch, frühes Trauma, auch das, was da nicht nur emotional, sondern auch im Gehirn passiert, man kann das auflösen. Und das ist das, dem ich mich eben auch widme.
Mhm.
Und was ich eben auch mittlerweile dann meinen Klienten weitergebe. Das heißt also, wir haben diesen Ansatz des Erwachens, also zu erkennen, wer ich wirklich bin, was also ja erstmal so ein Nachhausekommen ist, ja, im Herzen wirklich zu spüren, wow, ich bin. Und unabhängig von dieser Persönlichkeit, da ist ein Sein, was einfach jetzt hier ist. Und da bin ich sicher und geborgen und das ist wunderbar, damit in Kontakt zu sein. Und von dem aus ist es aus meiner Erfahrung einfach auch eine schöne, sichere Insel, dann diese nicht so schönen Aspekte der Biografie auch zu erforschen und damit einfach eine immer größere Resilienz, also Stressresilienz zu entwickeln. Ja, das heißt also, dieser Toleranzbereich, in dem wir Dinge aushalten, wächst immer weiter. Wenn wir die frühen Traumata und auch spätere Traumata anfangen anzuerkennen und auch aufzulösen mit bestimmten Techniken, die ich eben dann auch den Menschen vermittle.
Ja.
Und dann gibt es eben noch eine dritte Säule, also neben dem Erwachen, den Traumata auflösen, gibt es noch eine dritte Säule meiner Arbeit, und das ist das Thema, die eigene Bestimmung zu erkennen und dann auch zu leben. Und da habe ich einen speziellen astrologischen Ansatz entwickelt. Mhm. Also ich forsche schon 30 Jahre etwa im astrologischen Bereich auch und habe eben einen eigenen Ansatz entwickelt, den ich Individuationsastrologie nenne auch, und wo ich das sogenannte Individuationstrigon im Horoskop identifiziert habe. Das sind drei Punkte im Geburtshoroskop, die bei jedem Menschen vorhanden sind. Und die sagen sehr viel darüber aus, was sind deine Potenziale, einfach wofür bist du hier auf dieser Erde und wie kannst du dieses Potenzial dann auch leben?
Das hört sich mega, mega, mega spannend an.
Ja, ist es auch.
Cool. Und das heißt also, du hast mehrere Bücher geschrieben?
Ja, 6 inzwischen.
Wow, super. Herzlichen Glückwunsch.
Geil. Die letzten 3 habe ich in dem Lockdown geschrieben, der 2020 hier stattfand. Okay. Und das sind die Bücher zur Anthrosynthese. Und die gibt es auch auf einer eigenen Webseite. Und da gibt's, wenn man die über den Verlag direkt bestellt, über einen Link auf dieser Webseite, dann gibt's noch 3 Videokurse von mir dazu, die den Prozess einfach auch begleiten. Das heißt, man hat wirklich schon einen sehr schönen Selbsthilfeansatz. Also meine Bücher sind auch nicht einfach so Werbeschriften. Ich weiß, das ist heute üblich, ne, dass man schreibt irgendwie so ein Buch und das ist im Wesentlichen so Eigenwerbung und Selbstbeweihräucherung. Und bei mir geht es wirklich ganz viel um Content. Also die Menschen, die diese Bücher lesen, kriegen ganz viel Information und auch Anleitung und auch Übungen in den Büchern schon an die Hand. Ja. Und wie gesagt, wenn Sie die eben alle 3 auf einmal bestellen und auch dann über diese Seite, da schicke ich dir auch noch den Link.
Ja, dann, du kriegst ja eher einen Fragebogen und da kannst du alles ausfüllen und dann hauen wir es in die Shownote.
Ja, mega. Genau. Und dann gibt es eben noch 3 Videokurse kostenlos mit dazu, mit denen man dann eben noch weiter an den Inhalten des Buches und an sich selbst dann eben auch arbeiten kann.
Ich finde das stark. Also einmal haben wir Bücher, ich finde das auch sehr, sehr gut, meine Bücher auch. Da geht es auch nicht um Werbung, sondern da geht es wirklich um Inhalt und Content, dass die Leute weiterkommen. Und dann machst du Online-Kurse oder Online-Coaching machst du, richtig?
Genau, also ich mache im Moment im Wesentlichen mit einer schönen Gruppe eine Ausbildung. Also das nenne ich Astro-Traumatherapie. Mhm. Und da sind eigentlich diese 3 Säulen der Anthrosynthese, also das Erwachen, das Trauma-Thema anschauen und auflösen und das Bestimmung finden durch diese Individuationsastrologie, die ich entwickelt habe. Da sind eben dann diese ganzen Werkzeuge drin und das ist wirklich ein guter Start. Also wenn jemand das angehen will und eben auch diesen Bezug dazu hat, gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, einfach auch sich mit Erwachen, Trauma und dem eigenen Horoskop zu beschäftigen. Aber wenn jemand das eben anspricht, das, was ich da entwickelt habe, dann ist man da eben genau richtig.
Hey, ich finde das so cool. Ja, Trauma auflösen, das kann ich nur bestätigen. Das ist so wichtig. Ich muss immer nachher, wenn jemand sagt, bei mir ist alles gut, bei mir ist alles gut, so, ja, schon klar. Bei keinem ist alles gut. Jeder hat seine Schatten und es gilt, die Schatten anzuschauen. Und ich finde das cool, dass du diese Arbeit so intensiv machst, ja. Weil in dem Moment, wo du Traumata auflöst, fühlst du dich einfach frei und dann kommen wir zum eigenen Sein. Wer bist du? Wer bist du wirklich? Ja.
Genau. Und wir können das ja auch gerade jetzt in der Gesellschaft sehen. Also wie die Menschen sich aktuell verhalten, da spiegelt sich so viel Trauma drin. Ja. Und es ist so viel Angst und es ist so viel Projektion einfach, die wirklich, wenn man einmal hinschaut, es ist total klar, das ist nur erklärbar durch eben die kollektive Traumatisierung, die ja auch in Deutschland zum Beispiel nicht nur jetzt das betrifft, was ich gerade schon beschrieben hatte, also sowas wie Geburtstrauma und emotionales Trauma, sondern wir haben ja auch noch transgenerationales Trauma. Mhm. Also wir haben ja alle Eltern oder Großeltern, die im Zweiten Weltkrieg waren. Und dann haben wir noch Urgroßeltern oder auch Großeltern, die im Ersten Weltkrieg schon waren. Das heißt, die haben mehrfach Vertreibung erlebt, die haben mehrfach vielleicht andere schlimme Dinge erlebt, wie Vergewaltigungen oder Demütigungen und so weiter, haben gesehen, wie Menschen sterben. Und das heißt, das alles ist ja im Zellgedächtnis gespeichert. Ja, und ich habe mich zum Beispiel gewundert als Jugendlicher, manchmal, wenn ich so die Augen zugemacht habe, dass ich auf einmal brennende Menschen gesehen habe. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich fand das ziemlich spooky. Und irgendwann habe ich mal mit meinem Vater gesprochen. Und der war als 7-jähriger Junge in Dresden, als das von den Briten und Amerikanern bombardiert wurde und mit diesen Brandbomben in Schutt und Asche gelegt wurde. Okay. Das heißt, der hat die brennenden Menschen gesehen und der hat auch die Tiefflieger da erlebt, zum Beispiel, die ja heute in der Presse grob verleugnet werden, ja, wo es ja heißt, da waren gar keine. Und er hat sie erlebt, ja, und viele andere Augenzeugen auch. Und dieser Schrecken, der saß ihm sein Leben lang in den Knochen.
Ja, klar.
Und erst in den 90er Jahren fing das an, hochzukommen bei ihm. Und dann hat er das so ein bisschen auch für sich mit Hausmitteln aufgearbeitet. Aber es wird eben dann weitergegeben. Das heißt, ich hatte das in mir. Und viele Menschen haben einfach dieses Thema von Kriegstrauma der Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern in sich. Ja, in der Bibel heißt es ja, die Sünden der Väter werden geahndet bis ins 7. Glied oder so, ne?
Ja, genau.
Und das ist das, worum es letztlich geht. Das heißt, das, was in mir nicht gelöst ist, das gebe ich wieder weiter an meine Kinder.
So cool. Mega, mega, mega cool, dein Ansatz.
Ja, meine Lieben, das war es jetzt mit dem ersten Teil dieses wundervollen Interviews. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Ja, super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür. Und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgs-Newsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.